Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.
Herzlich willkommen bei Strom zum Anfassen. Heute gehe ich mit euch mal wieder hinaus aufs Wasser, genau genommen aufs Meer hinaus. Und zwar fand Ende Januar in Hamburg ein Treffen der Regierung aller Nordsee-Anrainerstaaten statt, der sogenannte Nordsee-Gipfel. Der Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Staats- und Regierungschefs aus Dänemark, Norwegen, Belgien, Niederlande und weitere empfangen. Energieminister saßen zusammen, Industrievertreter waren eingeladen, also großer Auftrieb aus Politik und Wirtschaft. Und es wurde darüber diskutiert, wie man die Nordsee am effizientesten nutzen kann, um dort Strom aus Offshore-Windenergie zu ernten. Und vereinbart wurde dann, dass eben nicht nur jedes Land allein den Ausbau von Windkraftanlagen vorantreiben sollte, sondern gemeinschaftlich und grenzüberschreitend. Bis zu 100 Gigawatt Erzeugungsleistung sollen in Zukunft vernetzt werden. Mal zum Vergleich, derzeit sind in der Nordsee rund 35 Gigawatt installiert und eben nicht miteinander vernetzt. Und für die Ostsee, die manchmal zu Unrecht im Schatten der viel größeren Nordsee steht, gibt es übrigens ähnliche Ziele. Aber was heißt eigentlich Offshore-Vernetzung? Was genau muss man sich darunter vorstellen? Welche Vorteile hat das? Aber was sind auf der anderen Seite die technischen und auch regulatorischen Schwierigkeiten? Darüber spreche ich mit einer Kollegin und einem Kollegen von 50 Hertz, die treue Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts bereits gut kennen. Ich begrüße ganz herzlich Anne-Kathrin Marten und Henrich Quick. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich.
Ja, ich möchte euch trotzdem kurz vorstellen, weil nicht alle jede Folge dieses Podcasts hören. Anne-Kathrin Marten leitet bei uns die operative Systemführung, ist auch für den Stromhandel verantwortlich seit einiger Zeit. Und beides hängt ja zusammen. Die Physik und der Markt müssen miteinander kommunizieren, damit das Stromsystem immer im Gleichgewicht ist. Und Henrich Quick leitet den Bereich Offshore und in seiner Verantwortung liegt die Anbindung von Windparks auf dem Meer an das landseitige Stromnetz. So, bevor wir jetzt hart ins Thema einsteigen, mal zur Einstimmung eine ganz weiche Frage. Angenommen, ihr müsstet eine Woche lang ganz allein auf einer Umspannplattform in der Nord- oder Ostsee verbringen. Wen oder was würdet ihr mitnehmen, um euch die Zeit zu vertreiben? Wer mag anfangen?
Also weil wir ja in diesem Podcast ja immer mit vertrauten Dingen handhaben, würde wahnsinnig gern auch meinen Hund mitnehmen und sicherlich auch meine kleine Tochter. Mein Mann ist wahrscheinlich auch mal ganz froh, wenn er eine Woche für sich hat, völlig in Ruhe. Und womit würde ich mir dann die Zeit vertreiben, außer mit den beiden, weil manchmal schlafen die ja auch. Ich glaube, mit Dingen, zu denen ich im Normalfall nicht komme und die ganz irdischer Natur sind, wir reisen tatsächlich sehr gern. Und von jeder Reise bei uns zu Hause soll es eigentlich immer ein Fotobuch geben. Das habe ich in den letzten 7 Reisen nicht geschafft. Ich würde vielleicht mal eine nachholen.
Okay. Und du hättest wahrscheinlich reichlich damit zu tun, auf deine Tochter aufzupassen, damit sie nicht an den ganzen Hebeln rumspielt.
Ja, deshalb würde ich alle beide mitnehmen. Die würden sich dann gegenseitig beschäftigen.
Ah, okay. Guter Plan. Ja, Henrich, und bei dir, wie sieht es da aus? Würdest du es aushalten, eine Woche allein auf einer Plattform?
Ja, ich würde, wenn ich darf, gerne meine Frau mitnehmen. Aber wenn ich alleine reisen muss, oder auch, damit meine Frau nicht nur von mir genervt wird, würde ich mir noch 1-2 Bücher mitnehmen. Ich lese ganz gerne Sachen zur Physik und würde mich da vielleicht dann auch nochmal mit Offshore-Kabeln und der Technik dahinter beschäftigen. Damit kriege ich dann eine Woche ganz gut rum.
Also richtig harte Fachliteratur dann. Kommen wir zur Sache. Wir reden heute über Offshore-Vernetzung und wie immer habe ich Scotty gebeten, uns erstmal einen kompakten Überblick zu geben. Bitte, Scotty.
Offshore-Vernetzung meint den Aufbau eines Stromnetzes, das Offshore-Windparks und andere Energieanlagen auf See miteinander verbindet und diese gemeinsam mit dem Festland verknüpft. Bisher wurden Offshore-Windparks in der Regel über separate Leitungen direkt mit dem Übertragungsnetz an Land verbunden über sogenannte Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Die Offshore-Vernetzung verfolgt jedoch einen neuen und effizienteren Ansatz. Verschiedene Windparks werden untereinander verbunden, sodass ein gemeinsames, vermaschtes Offshore-Netz entsteht. Das Herzstück solcher Vernetzung sind sogenannte Netzknoten oder Offshore-Plattformen mit Umspannwerken, von denen aus sich der Stromfluss flexibel steuern lässt. Mit einer Offshore-Vernetzung können Stromströme besser koordiniert werden, denn sie fließen nicht mehr nur in eine Richtung, sondern können von mehreren Windparks aufgenommen und je nach Bedarf weitergeleitet werden. Technisch wird das durch die Anbindung an Hochspannungsgleichstromübertragung, HGÜ, Systeme unterstützt, die große Energiemengen effizient über weite Entfernungen transportieren können. Diese Vernetzung bietet entscheidende Vorteile. Sie erhöht die Versorgungssicherheit, weil Störungen oder Ausfälle einzelner Leitungen besser ausgeglichen werden können. Außerdem können Netzengpässe vermieden und Überkapazitäten flexibler gesteuert werden, was der Einbindung erneuerbarer Energien enorm hilft. Die Baukosten sinken, weil weniger Kabel und Plattformen benötigt werden, was wiederum die Auswirkungen auf die Umwelt verringert. Zukunftsorientiert bedeutet Offshore-Vernetzung auch den Weg hin zu internationalen Stromnetzen. Länder wie Deutschland, Dänemark, die Niederlande oder Belgien arbeiten daran, ihre Offshore-Anlagen zu verbinden und ein grenzüberschreitendes Netz in der Nord- und Ostsee aufzubauen. So kann Windstrom zwischen den Ländern flexibel genutzt werden, ein wichtiger Schritt für die Energiewende, Versorgungssicherheit und für eine nachhaltige Transformation des europäischen Energiesystems.
Ja, wie immer an der Stelle, der KI kann man ja nicht so hundertprozentig trauen, das tun wir auch nicht. Also der Faktencheck hat Scotty das ganz gut beschrieben, gerade die Passage mit den Offshore-Plattformen, von denen sich der Stromfluss steuern lässt, kam mir technisch etwas seltsam oder unscharf vor. Wie seht ihr das?
Ja, also man kann über die Plattformen dann den Stromfluss steuern, weil da ist natürlich Technik verbaut, die Steuerung der Stromflüsse bei vernetzten Einheiten erlaubt. Was ein bisschen fehlt, sind so die Schwierigkeiten der Offshore-Vernetzung, aber dafür haben wir ja auch noch ein paar Minuten Zeit in diesem Podcast, denn das ist alles gar nicht ganz so trivial, obwohl die Idee dahinter sehr bestechend ist, dass man gemeinsam Betriebsmittel nutzt, um Strom zwischen Ländern zu transportieren, was eine super Idee ist, und Offshore-Wind ins System einzuspeisen, was eine genauso gute Idee ist, und das zu kombinieren, aber das ist eben alles andere als leicht.
Mhm. Und hast du irgendeine Bauchschmerzen bei dem, was Scotty da so erzählt hat?
Ich bin ja immer geneigt, das zumindest wohlwollend zu interpretieren. Mhm. Du hast ja schon erwähnt, wir haben ja auch einen hybriden Interconnector, der beides miteinander verbindet, ja bereits seit einigen Jahren im Betrieb. Dieses Projekt hat auch eine Plattform. Und wenn ich jetzt wohlwollend versuche zu interpretieren, naja, kann man damit den Stromfluss steuern? Schon irgendwie, vielleicht nicht so, wie sich das so ein Systemführer oder Systemführerin wie ich sich das wünschen. Ne, schön stufenlos und Megawatt genau. Das geht mit der Plattform, die wir dort verbaut haben, nicht. Mit denen, die wir zukünftig bauen, wird das gehen. Warum geht das mit der, die wir bei dem Bestandsprojekt haben, nicht? Weil da einfach gar kein Umrichter drauf ist.
Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal bei den Basics ein bisschen anfangen. Wo sind wir denn heute? Wir haben so sogenannte Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Also wir haben eben nicht diese Vernetzung. Was bedeutet denn das, eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung? Wie funktioniert heute die Anbindung von Offshore-Windparks an das landseitige Netz? Was braucht man dazu und wie läuft das?
Also eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung ist was ganz einfach zu verstehendes, logisches. Ich habe einen Offshore-Windpark draußen auf der See und der braucht eine Steckdose, mit der er ans Land angeschlossen wird. Das heißt, da wird der Strom des Windparks eingesammelt, weil typischerweise der Windpark ja auf einer mittleren Spannungsebene seinen Strom erzeugt, das aber ineffizient wäre, den auf dieser Spannungsebene an Land zu übertragen. Und dann sammelt man ihn ein über eine Plattform, formt ihn dann um, entweder auf eine höhere Spannungsebene in Wechselstrom, das machen wir meistens in der Ostsee, weil die Entfernungen dafür passen, oder bei sehr großen Anlagen oder bei sehr großen Entfernungen wechselt man dann auch vom Wechselstrom auf Gleichstrom und den dann auch in eine höhere Spannungsebene, um bei den Übertragungsverlusten besser abzuschneiden, und transportiert dann die Energie von See an Land, und dort wird dann wieder die Integration in das normale Stromnetz vorgenommen.
Also ein Umspannwerk auf dem Meer, eins an Land, Punkt zu Punkt, fertig. Das machen aber alle Länder so, das ist nicht nur in Deutschland so, sondern das ist auch überall auf der Welt so, und da werden aber bisher muss ja das Meer irgendwie genutzt werden dafür. Welche Meeresgebiete kommen denn für diese Punkt-zu-Punkt-Verbindung momentan in Frage? Also wenn wir in Deutschland jetzt Windparks anschließen, in welchen Gewässern findet dieser Anschluss von Offshore-Windparks denn dann statt?
Also generell werden aktuell die meisten Offshore-Windparks in relativ flachem Wasser gebaut, also irgendwo zwischen einem und 50 Meter Wassertiefe. Bereiche wie das Mittelmeer oder die Küste vor Japan oder Kalifornien, wo sehr schnell sehr große Wassertiefen erreicht werden, sind technologisch noch sehr anspruchsvoll, dort Windparks zu errichten. Deswegen befinden wir uns in flacheren Gewässern. Das ist in Deutschland die Nord- und die Ostsee, weil das sind die beiden Gewässer vor Deutschland. Und die werden dann noch regulatorisch unterschieden in die 12-Seemeilen-Zone. Da gelten alle Gesetze der Bundesrepublik Deutschland genauso wie an Land.
Das sogenannte Küstenmeer heißt
genau,
das,
genau, das heißt auch Küstenmeer. Und dann gibt es die ausschließliche Wirtschaftszone der Bundesrepublik Deutschland. Das ist dann das Gebiet jenseits dieses Küstenmeeres. Da gelten teilweise deutsche Gesetze, aber auch andere Regelungen. Und da hat die Bundesrepublik aber den ersten Zugriff auf die wirtschaftliche Nutzung. Und da stehen zurzeit die meisten Windparks, weil wir in Deutschland uns entschieden haben, dass Windparks einen gewissen Abstand zur Küste haben sollen. Jedes Land darf diese AWZ selber beplanen und festlegen, was daran stattfindet. Fischfang, Schifffahrtsrouten, Offshore-Wind, Naturschutz, manchmal auch Co-Nutzung. Und das wird auch in den Ländern unterschiedlich gehandhabt. In einigen Ländern hat man schon sehr früh begonnen, Naturschutz und Offshore-Windparks zusammenzudenken. In Deutschland ist das ein Prozess, der sich erst langsam entwickelt. Aber damit habe ich eine gewisse Planungssicherheit und auch eine Strukturierung des Meeresraums. Mhm. Auch wenn das immer so weit aussieht, das ist alles geregelt. Und gerade die deutschen Bereiche sind ziemlich eng in ihrer Nutzung nebeneinander verplant.
Also diese 12-Seemeilen-Zone, da kann man ja so schön so eine Linie ziehen entlang der Küste, relativ klar. Bei der AWZ ist das ein bisschen anders. In der Ostsee, da stoßen diese AWZen der benachbarten Länder ja ziemlich schnell aufeinander. Also die deutsche mit der dänischen und welche ist da noch, die polnische. In der Nordsee, wie sieht denn da die deutsche AWZ eigentlich aus? Die hat so eine ganz komische Form.
Ja, die ist tatsächlich ganz komisch und da gibt es auch einen speziellen Namen für, weil dadurch, dass eben Dänemark und die Niederlande, aber auch das Vereinigte Königreich an die deutschen Bereiche anstoßen und man da jeweils dann nach gültigen Regeln die Verteilung vorgenommen hat, gibt es einen sogenannten Entenschnabel, der auch, wenn man auf die Karte guckt, tatsächlich wie so ein langer Entenschnabel oder so ein Dorn aussieht, der dann Deutschland zugeordnet ist. Und quasi dadurch, dass Helgoland auch deutsches Hoheitsgebiet ist, gibt es nochmal so einen runden Bogen quasi um die deutsche Küste rum, der ein bisschen weiter rausgeht. Länder wie Dänemark und Niederlande haben aber relativ günstige Küstenlinien, die ihnen sehr viel AWZ zuordnen. Deutschland hat für die Größe des Landes eine viel zu kleine. Und da sind wir eigentlich auch schon bei der spannenden Frage, denn Deutschland hat wenig Platz. Und kleinere Länder haben viel, viel mehr Platz als Deutschland. Also das Potenzial vor Dänemark ist größer als das Potenzial insgesamt in deutschen Hoheitsgewässern.
Da kommen wir noch zu, wie man das dann günstig erschließen kann. UK ist ja noch größer, ne? Die haben ja als Insel eine riesengroße AWZ um sich rum. Bevor ihr Anne-Kathrin am Däumchen dreht, was hat denn Systemführung jetzt wiederum mit Offshore zu tun? Ihr sitzt in Neuenhagen bei Berlin. Das Meer ist, naja, ein paar hundert Kilometer entfernt. Was habt ihr mit der Windenergienutzung auf dem Meer eigentlich zu tun als Systemführung?
Genau, Meer ist weit weg, deshalb freue ich mich auch, dass ihr zwei mich heute mit auf die Offshore-Ausfahrt genommen habt. Naja, also Henrich und sein Team, die bauen eben die Assets, die diese Offshore-Windenergie an Land bringen und von da übernehmen wir, ne, und müssen es ja dann, ich sag mal, verteilen. Wir tun also praktisch so, als wäre der Offshore-Windpark ein ganz normaler Windpark, der auch in Potsdam stehen könnte oder in Wolmirstedt oder Förderstedt. Er wird eben an Land gebracht und von da verfahren wir damit genauso wie mit jedem anderen Windstrom oder erzeugten Strom eben auch. Wir kümmern uns eben auch um die Systemführung mit den Assets, die den Windstrom an Land bringen. Ne, diese Assets haben ja eine andere Planungsgrundlage, als das Assets an Land tun. N-1-Kriterium ist ja in den Podcast-Folgen schon mal besprochen worden.
Also da gibt es eben keine zweite Leitung, sondern nur eine.
Genau, das gibt es eben offshore nicht. Ne? Mhm. Von daher betreiben wir diese Assets, die offshore liegen, eben auch mit anderen Limits, als wir das onshore tun. Aber an sich... Ansonsten ist es eben doch Teil unserer Systemführung.
Aber wenn zum Beispiel die, wir haben extrem viel Wind im System, zu viel Wind, wir können es an Land nicht weiter transportieren, dann habt ihr ja auch die Möglichkeit, in die Fahrweise dieser Offshore-Windparks einzugreifen, oder?
So wie mit jedem Onshore-Windpark ja genauso.
Der bei uns angeschlossen ist, oder?
Der bei uns angeschlossen ist, selbst wenn er nicht bei uns angeschlossen ist, also die Offshore-Windparks sind es eben. Ne? Ein Onshore-Windpark, der direkt bei uns angeschlossen ist, auf den kann ich auch direkt steuernd eingreifen, wenn das dann eben notwendig ist und entsprechend der Abregelreihenfolge dieser Windpark dran ist zur Beseitigung von Engpässen. Und wenn sie bei VNB sind, dann bitte ich den VNB oder weise den VNB an, entsprechende Einsenkungen vorzunehmen. Also dann geschieht das über einen Dritten, aber ansonsten genauso.
Der VNB ist der Verteilnetzbetreiber. für alle, die mit den Abkürzungen nicht so vertraut sind. Ja, jetzt haben wir das dazu mal geklärt, wie das bei den sogenannten Radialverbindungen, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen läuft. So eine Offshore-Vermaschung, die würde jetzt anders aussehen. Was würde man da jetzt mal rein technisch auf dem Meer anders machen, wenn man eben nicht nur Punkt-zu-Punkt-Verbindung, sondern mehrere Punkte hat? Wie muss man das Prinzip dieser Vermaschung oder dieser Vernetzung denn technisch verstehen?
Die Antwort ist, wie so oft, ganz viel ist möglich. 50 Hertz hat schon vor knapp 10 Jahren den kleinen Schritt in die Vermaschung gemacht, indem zwei Windparks miteinander kombiniert an einen Netzanschluss gebracht wurden, weil die Einheiten, in denen man die Kabel insbesondere gebaut hat, für jeden Windpark einzeln viel zu ineffizient gewesen wären, aber zwei Windparks zusammengenommen eine viel günstigere Bauweise erlaubt haben. Und das, da reden wir über 250 Millionen Euro Einsparungen, die dadurch möglich waren.
Da muss man aber ganz kurz, bevor es sozusagen so vage bleibt, muss man sagen, um welche es geht. Da gab es also zwei Windparks in der deutschen Ostsee, Baltic 1 und Baltic 2, die waren
es ist Arkona und Wikinger, die beiden Windparks.
Ach, von denen redest du. Ah, okay.
Die teilen sich einen Netzanschluss. Und zwischen den beiden Plattformen, die jeweils die Windparks selber bedienen und einsammeln, gibt es ein weiteres Kabel, das halt Lastflüsse zwischen diesen beiden Windparks dann auch ausgleicht und sicherstellt, dass die Gesamtleistung beider Windparks gleichmäßig über die, in dem Fall 3 Anschlusskabel, an Land gebracht wird.
Da bist du jetzt quasi noch bei dem Anschluss an das deutsche, rein deutsche.
Das ist die rein deutsche Form. Das ist so die allererste, ganz winzige Form. Das sind 7 Kilometer Kabel, die man dann als Netzmasche oder Meschchen gebaut hat. Man kann das natürlich weiter ausweiten, indem man auch mehr Parks miteinander verbindet, das größer macht oder eben auch über die deutsche Grenze hinausgeht und nach Dänemark anbindet oder in die Niederlande oder nach Schweden oder andere Länder mit einbezieht. Und das haben wir bei 50 Hertz damals getan, indem Baltic 1 und 2, die auch einen gemeinsamen Anschluss haben, weiter verlängert wurden zu einem dänischen Windpark, Kriegers Flak heißt der, und dann die Verbindung, die der dänische Windpark nach Dänemark ans dänische Festland hat, soweit durchverbunden, dass Dänemark und Deutschland Strom austauschen können.
Da hat man quasi so eine Art Bypass gelegt, so ein relativ kurzes Verbindungsstück geschaffen zwischen diesen beiden Offshore-Plattformen, einer in den dänischen Gewässern, einer in den deutschen Gewässern, und hat dadurch sozusagen eine durchgängige Verbindung geschaffen. Und das ist die sogenannte Combined Grid Solution Kriegers Flak, komplizierter Name, CGS-KF, so heißt sie abgekürzt. Und da wurde ein bestimmtes Steuerungselement erstmals ausprobiert. Und das funktioniert auch bis heute, der sogenannte MIO. Und Anne-Kathrin, du warst damals sehr stark in dieses Projekt involviert, das eben bestimmte Herausforderungen hat.
Genau, also MIO heißt, und jetzt bin ich mal diejenige, die die Abkürzung aufklärt, Master Controller for Interconnector Operation. Soweit so gut. Ich fand es auch nochmal sehr gut, dass du betont hast, das funktioniert auch, weil tatsächlich in der Projektzeit die allerwenigsten Leute auch von meinen Kollegen, aber auch international daran geglaubt haben, dass wir das hinkriegen. Wir haben es aber geschafft. Und es läuft sehr, sehr gut, auch sehr, sehr verlässlich. Was macht der tatsächlich? Also wie du schon gesagt hast, der steuert. Das ist also der erste Teil des 50-Hertz-Netzes, weil eben auch von der KFCGS, Abkürzung hattest du ja schon eingeführt, eben bis zu der Offshore-Plattform uns gehört. Ne? Ergo ist es Teil von unserem Netz. Und das ist der bisher erste Teil unseres Netzes, der voll automatisiert betrieben wird. Nämlich genau durch den MIO. Ne? Also alle Systemführungsaufgaben, die wir ansonsten auch haben, überwachen, dass Grenzwerte von Strom und Spannung eingehalten werden, entsprechende Steuermaßnahmen vornehmen, falls eben diese Grenzwerte drohen, nicht eingehalten zu werden, die entsprechende Ansteuerung des HGÜ-Umrichters, der eben aus Kostengründen nicht offshore steht, sondern onshore. Genau all das übernimmt der MIO und eben auch den Teil, du hattest vorhin schon den Stromhandel angesprochen, dafür zu sorgen, dass die Physik, also Windstrom an Land bringen, sowohl nach Dänemark als auch nach Deutschland, zusammengeht mit Stromhandel. Ne? Weil wir betreiben eben über den Interconnector, über die wenigen Kilometer Kabel, die zwischen den beiden Windparks auf dänischer und auf deutscher Seite sind, ja auch Stromhandel. Und ich glaube, das ist auch hinreichend bekannt, dass die Verbindung nicht dafür gemacht ist, den vollen Windstrom in beide Länder abzutransportieren und auch noch voll für den Energiehandel zur Verfügung zu stehen. Und da gibt es ganz klar gesetzlich vorgeschriebene Prioritäten. Der Windstrom, also die Erzeugung und damit auch der Abtransport des Windstroms, hat klar Vorrang vor der Doppelnutzung durch eben den Strommarkt all dieser Assets. Und der MIO hat eben auch die Aufgabe, zum einen ein Stück weit eine Vorhersage zu treffen. Also wie viel Windstrom wird morgen von jeweils den involvierten Windparks produziert? Wie viel verbleibt für den Markt? Das auch als Kapazität an den Markt zu geben. Und zwischen dem Zeitpunkt, wo eben prognostiziert ist, wie viel Kapazität frei ist und das eben entsprechend auch an den Markt gegeben wird, auch immer wieder zu schauen, können wir das noch einhalten oder ist plötzlich die Prognose gestiegen, haben wir also weniger Kapazität für den Stromhandel, dann muss entsprechend am Stromhandel auch zurückgehandelt werden, das nennen wir dann Countertrade. Wir müssen also praktisch den Markt wieder rückabwickeln, um den Betrag, den wir dann nicht mehr dem Stromhandel zur Verfügung stellen können. Und all das macht der MIO ganz automatisch unter Involvierung beider Control Center, also sowohl vom dänischen Übertragungsnetzbetreiber Energinet als auch von dem Control Center 50 Hertz.
Deswegen nennt man die auch hybride Interkonnektoren, weil sie eben Windparks integriert sind und gleichzeitig dann aber auch dem Stromhandel zur Verfügung stehen. Jetzt wollen wir das ja hochskalieren und da gibt es ein anderes Projekt, über das wir jetzt gerne sprechen wollen, nämlich Bornholm Energy Island. Da geht es nicht um 300 Megawatt, sondern geht es am Ende um 3000 Megawatt, deswegen macht man das auch nicht mehr mit Wechselspannung, sondern geht auf Gleichstrom. Dieses Bornholm Energy Island, kannst du das kurz beschreiben, Henrich? Was sind da die wesentlichen Komponenten und was kennzeichnet dieses Projekt, das auch wegweisend ist, weil es zum ersten Mal versucht wird, so einen hybriden Interkonnektor, Gleichstrom-Interkonnektor auf diese Weise zu realisieren?
Ja, das ist eine ganz schlaue Variante, weil wir hier viele verschiedene komplizierte Dinge miteinander kombinieren, aber in so risikoarm wie möglich, weil im Offshore-Geschäft ist immer alles, was ich draußen auf See mache, immer teuer und riskant und alles, was ich an Land machen kann mit gleicher Funktionalität, ist viel schlauer an Land zu tun und Bornholm Energy Island gibt dazu eine ganze Menge Chancen, denn die Idee ist, dass vor der dänischen Insel Bornholm 3000 Megawatt Windparks entstehen insgesamt und die ihren Strom nach Bornholm bringen. Jetzt ist Bornholm aber eine kleine Insel mit vielen netten Ferienhäusern, aber 3000 MW werden die niemals verbrauchen, sondern die haben so einen Verbrauch, der liegt vielleicht bei 50 MW und was macht man mit dem Rest? Und dann hat man geschaut, naja, Deutschland braucht mehr Windstrom und hat zu wenig Platz, deswegen welchen aus Dänemark sozusagen dazuzunehmen, ist eine gute Idee. Es gibt also eine Verbindung von 2000 Megawatt zwischen Deutschland und der dänischen Insel Bornholm. Und dann bleibt noch ein bisschen was über. Und deswegen gibt es noch ein weiteres Bein von 1200 Megawatt, das die dänische Insel Bornholm mit dem dänischen Festland verbindet. Und damit hat man die Möglichkeit, entweder die gesamten 3000 Megawatt Offshore-Wind in das deutsche und dänische System entsprechend einzuspeisen, da wo das meiste Geld zu verdienen ist für die Windparks und der Strom am meisten benötigt wird, wird dann tendenziell mehr Leistung hinfließen. Das ist ja auch gewollt so, denn da, wo der Strom dringender benötigt wird, soll er hin. Wenn nicht die volle Windleistung zur Verfügung steht, kann man aber die verbleibende Transportkapazität auf den Leitungen auch nutzen, um zwischen Deutschland und Dänemark auch nicht Windstrom oder nicht Offshore-Windstrom hin und her zu transportieren. Und das macht man aber auf der Insel Bornholm, was die großen Anlagenteile angeht, also die
Konverter.
Die Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom übernehmen, die stehen alle auf der Insel und damit hat man natürlich mehr Platz, weniger Stress mit der Anreise. Ich sag mal, die Techniker könnten sogar noch ihre Familie mitnehmen und da Urlaub machen.
Das sind natürlich glückliche Umstände. Bornholm liegt eben auch, sagen wir mal, sehr günstig. Es ist nicht so weit nach Deutschland, es ist nicht so weit nach Zeeland, also die größte Insel in Dänemark. Es ist relativ nah nach Schweden. Theoretisch könnte man das auch noch ausbauen und Schweden damit anschließen. Solche günstigen Bedingungen gibt es natürlich nicht überall und schon gar nicht in der Nordsee. Deswegen war eine Zeit lang wurde sehr gehypt, so künstliche Energieinseln errichten in der Nordsee, ist ein bisschen still drum geworden. Welche Möglichkeiten gibt es denn, so eine Vermaschung zu realisieren, also nach einem ähnlichen Schema wie jetzt bei Bornholm Energy Island, aber eben nicht auf einer existierenden Insel, sondern irgendwo draußen auf dem Meer? Was für technische Möglichkeiten gibt es denn da?
Ja, auch da gibt es verschiedene Ansätze und es wird sich zeigen, für welche Projekte man auch welche Lösung wählen wird. Man kann einerseits alles jeweils in Offshore-Plattformen packen und mehrere Plattformen dann entsprechend in einem Gebiet installieren und darüber dann die Vermaschung machen. Das ist auch da sinnvoll, wo zum Beispiel Windparks verschiedener Länder auch nah aneinander grenzen. So die ähnliche Idee wie damals bei Combined Grid Solution Kriegers Flak, dass man benachbarte Windparks miteinander verbindet und dann darüber die Verschaltung so organisiert, dass ich auch die Lastflüsse in verschiedene Richtungen hinbekomme. Mhm. Was man aber auch machen kann, und das wird gerade in Belgien ausprobiert, dass man eine künstliche Insel aufschüttet und auf dieser künstlichen Insel dann die Anlagenteile errichtet. Das ist auch ziemlich aufwendig. So ein Meer ist natürlich, wer mal so einen Sturm erlebt hat, eine ziemlich mächtige Naturgewalt. Und das heißt, die künstliche Insel muss auch sehr stabil gebaut werden und das ist ziemlich aufwendig. Deswegen macht man das da, wo man den Platz braucht oder wo man besonders günstige Bedingungen für das Errichten so einer Insel vorfindet. Denn der Platz ist dann natürlich, was den Quadratmeterpreis angeht, schon ziemlich teuer. Wahrscheinlich wird man in Manhattan günstiger einen Quadratmeter Boden erwerben können als auf so einer Insel. Aber man hat natürlich dann die Chance auch, noch weitergehende Dinge zu machen. Denn ich kann ja auch nicht nur Strom erzeugen und den Strom dann direkt ins Stromnetz einspeisen, sondern zukünftig wird man wahrscheinlich auch auf See Wasserstoff erzeugen und dann sich überlegen, was ist die bessere Lösung? Bringe ich die Energie der Windanlagen über eine Stromleitung an Land oder bringe ich die besser als Wasserstoff ins System?
An, jetzt haben wir gehört, wie das sozusagen mit dieser Vermaschung da läuft auf dem Meer. Du hast vorhin das Stichwort schon genannt, N-1-Kriterium. Vielleicht wiederholst du es nochmal für alle, die sich da jetzt nichts Genaues drunter vorstellen können. Und welche Vorteile ergeben sich durch so eine Vernetzung auf dem Meer in puncto Sicherheit und Versorgungszuverlässigkeit?
Genau, also nochmal N-1-Kriterium. Was bedeutet das? Das bedeutet ganz kurz gesagt, auch wenn ich ein Betriebsmittel verlieren sollte, keine Ahnung, ein Kabel ist aus irgendwelchen technischen oder auch nicht technischen Gründen gerade nicht verfügbar, dass ich das System trotzdem weiter sicher betreiben kann, heißt also meiner Versorgungsaufgabe weiterhin nachkommen und auch keine anderen Grenzwerte, die ich seitens des Stroms oder der Spannung habe, irgendwie verletze. So, das heißt N-1. Wir hatten vorhin schon mal gesagt, offshore haben wir das in der Regel nicht, einfach aus Kostengründen und weil es die Versorgungssicherheit nicht gefährden würde, wenn ich eben so eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, die wir heute haben, wenn ich sie verliere, beschädigt das die Versorgungssicherheit nicht. Mhm. Das sind eben die Gründe, warum wir das heute nicht haben. Nichtsdestotrotz ergibt es natürlich Sinn, offshore zu vernetzen. Henrich hatte vorhin schon mal einen Punkt angesprochen. Wenn ich offshore die ganzen Windparks vernetze, kann der Windpark durch eine Verschaltung und eine entsprechende Steuerung, produziert er natürlich den Strom und durch die Schaltung und eine entsprechende Steuerung kann ich den Strom dann dorthin bringen, wo er am dringendsten gebraucht wird. Also das, was wir im vermaschten Wechselstromnetz auf Kontinentaleuropa schon tun, könnten wir dann auch noch viel besser mit offshore produzierter Energie tatsächlich tun. Und ja, aus Systemsicherheitsaspekten, jetzt nicht unbedingt Versorgungssicherheit, aber auch wir im Control Center der 50 Hertz tun uns ja schwer damit, tatsächlich Energie abzuschalten, erzeugte Energie abzuschalten, sondern es ermöglicht uns, wenn es offshore vermascht ist, natürlich auch bei so einer Störung eines solchen Kabels die Energie trotzdem weiter zu ernten oder so gut es eben dann das verbleibende Offshore-Netz zulässt, die Energie weiter zu ernten, weil vielleicht wir eben andere Wege dadurch nutzen können bei einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung, wenn da irgendwo zwischendrin die Verbindung unterbrochen ist, muss der Windpark auf null runterfahren und eine Vermaschung ermöglicht mir eben, vielleicht nicht zu 100% den Windpark weiter zu beernten, aber zumindest zu einem großen Anteil.
Okay, bleiben wir nochmal kurz bei dir. Wir hatten vorhin das mehrmals über Gleich- und Wechselstrom gesprochen. Das ist ja doch eine sehr unterschiedliche Art und Weise. Unser Stromnetz basiert eben auf Wechselstrom. Der sucht sich so seinen Weg über die Umspannwerke und über die Leitungen, die am wenigsten ausgelastet sind. Aber auf dem Meer wollen wir so ein Gleichstromnetz etablieren. Was ist da die technische Herausforderung? Was ist da der wesentliche Unterschied?
Das, was du gerade charakterisiert hast für ein Wechselstromnetz, das ist kein eindeutiges Unterscheidungsmerkmal, weil genau das passiert in einem DC-Netz, also in einem Gleichstromnetz genauso. Ne? Auch wenn da eine Verbindung ausfällt, ändern sich die Gleichspannungsverhältnisse in diesem DC-Netz und stellen sich entsprechend so ein, dass sich aufgrund der dann neuen Spannungsgradienten eben die Energieflüsse wieder ihren Weg suchen. Also andere Physik dahinter, aber ähnlicher Effekt für den Energietransport genauso.
Ist genauso. Wir brauchen aber, jetzt sagen wir mal, auf Bornholm nochmal zurückzukommen, da brauchen wir ja Konverteranlagen, die eben den Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln. Wie viel von diesen Anlagen brauchen wir denn für diese Konstruktion Bornholm Energy Island, damit das eben tatsächlich in dem Sinne auch funktioniert, wie Anne das gerade beschrieben hat?
Insgesamt brauchen wir 4 Anlagen für die erste Ausbaustufe. Eine am deutschen Festland, eine für das deutsche Bein auf Bornholm, eine für das dänische Bein auf Bornholm und die 4. Anlage, man wird es erahnen, auf Seeland, also am dänischen Festland beziehungsweise auf der großen Insel, auf der Kopenhagen liegt, entsprechend dort die 4. Anlage. Und auf Bornholm befinden sich dann verschiedene Möglichkeiten, die Energie auch zwischen den beiden Konvertern da vor Ort hin und her fließen zu lassen oder die Bedingungen so zu steuern, dass die Energie dann auf dem Weg des geringsten Widerstandes den richtigen Pfad nimmt. Und die Konverter selber erlauben aber ja auch nochmal, dass man konkrete Vorgaben macht, wie viel Strom und Spannung eingespeist werden, weil das ja regelbare Anlagen sind.
Also denen gibt man sozusagen ein Befehl, ne?
Meine Frau würde die Anlage gut finden, weil die macht ganz genau, was man ihr sagt, solange sie nicht eine Großstörung hat. Die hat keinen eigenen Kopf, sondern der kann man sagen, was man gerne hätte und bekommt das dann auch in der Regel.
Also man braucht bei dem Gleichstrom schon mehr Steuerung als beim Wechselstrom, kann man das so sagen?
Genau, es sind also Gleichstromkomponenten, Umrichter sind sehr, sehr leistungsfähige Betriebsmittel.
Mhm. Also Umrichter sind gleich Konverter.
Intelligenz, genau, Konverter. Umso mehr Intelligenz muss man eben auch reinstecken, damit die Umrichter diese grundsätzliche Leistungsfähigkeit, die sie haben, auch zielbringend einbringen. Ne? Aber deshalb würde deine Frau sie wahrscheinlich auch so mögen, Henrich. sie sind einfach sehr leistungsfähig. Ne? Ja. Andere Betriebsmittel, die sind nicht so leistungsfähig und machen von sich aus schon irgendwie so grob das Richtige, aber eben nicht genug davon. Und so ein Umrichter kann genug davon machen, setzt aber eine gewisse Steuerungsintelligenz dann auf unserer Seite des jeweiligen Netzbetreibers voraus.
Okay. Jetzt haben wir ja viel über die Herausforderung gesprochen, aber auch die Vorteile. Wie ist es bei den Investitionskosten? Versprechen wir uns durch so eine stärkere Vernetzung auf dem Meer auch Kostenvorteile? Ist das sozusagen deutlich billiger? Und wenn ja, warum?
Also das ist ja auch immer eine Frage, was gucke ich mir an? Die Strompreise sinken in der Regel im Durchschnitt durch sogenannte Interkonnektoren, also Verbindungen, weil, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, der Strom ja da dann zum Einsatz kommt, wo er am meisten gebraucht wird. Das heißt, knapper Strom ist ja immer teuer. Je weniger knapp der Strom dann ist, weil ich ja von woanders auch noch welchen dazu bringen kann, umso günstiger wird es für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Für die Investoren in so einen Windpark ist es auch interessant, weil der seinen Strom trotzdem dann immer besser verkaufen kann, weil es ja auch Zeiten gibt, da gibt es in einem einzelnen Markt viel zu viel Wind oder viel zu viel Energie auch aus anderen Gründen. Und dann verdiene ich mit meinem Strom nichts oder viel zu wenig. Also verkaufe ich ihn dann doch lieber dahin, wo ich ein bisschen mehr kriege und habe damit auch eine lohnendere Investition oder baue überhaupt, weil es sich erst dadurch lohnt. Und das sind ganz wichtige Themen. Dass man manchmal in etwas mehr Hardware investieren muss, haben wir auch schon gerade berührt. Bei Combined Grid Solution haben wir zum Beispiel 30 Kilometer zusätzliche Kabel gebraucht, um zwischen dem dänischen Windparkbein und dem deutschen Windparkbein die Verbindung herzustellen. Dafür braucht man zusätzliche Investitionen. Also insofern ist es immer ein bisschen der Betrachtung, aber in Summe macht es das Gesamtsystem günstiger und verlässlicher.
Du hast vorhin auch, als ich gefragt habe, macht es das günstiger, was hat das für Auswirkungen? Auch heftig genickt, Anne. Perspektive Stromhandel nochmal, welche positiven Auswirkungen hat es denn am Ende für die Verbraucherinnen und Verbraucher? Und sind diese positiven Auswirkungen dann in all den beteiligten Ländern zu spüren oder nur in einigen?
Hättest du jetzt diese spezifischere Frage am Ende nicht gestellt, hätte ich gesagt, volkswirtschaftlich natürlich, ne? Und die Aussage ist auch danach noch gültig. Also volkswirtschaftlich wird es günstiger, weil, Henrich sprach es vorhin auch schon mal an, dort, wo eben viel Strom produziert wird, ist er eben sehr günstig. Da, wo gerade wenig Strom produziert wird, aber die Nachfrage hoch ist, ist der Strom teuer. Über eben solche Interkonnektoren, egal ob jetzt offshore vermascht oder nicht vermascht, findet der Ausgleich statt.
Perspektivisch Deutschland eher teuer, für Deutschland eher günstig.
Kommt, glaube ich, darauf an, wie die Erzeugungssituation in der jeweiligen, an dem jeweiligen Zeitpunkt in Deutschland entsprechend ist, im Vergleich zu zum Beispiel Dänemark. Wir beobachten das heute auf der CGS ja genauso. Also in dem Land, was dann seinen sehr günstigen Strom sozusagen einem anderen Land, wo weniger Stromangebot zur Verfügung ist, zur Verfügung stellt, da steigt der Preis ein bisschen, weil wir für dieses Land natürlich in dem Moment die Nachfrage erhöhen, dadurch, dass ein anderes Land zugeschaltet wird. Und in dem Land, was gerade einen sehr hohen Strompreis, weil wenig Stromdargebot da ist, für das wird es eben günstiger.
Okay. Ja, deswegen ist das auch so eine komplizierte Geschichte. Jetzt sind wir beim allerletzten Punkt. Man könnte sich natürlich fragen, wenn das alles so gut ist und so, warum macht man das denn nicht längst? Warum habe ich die Anrainerstaaten der Nordsee, Ostsee längst irgendwelche vertraglichen Regelungen geschlossen haben. Das ist eine tolle Sache, das machen wir, kein Problem. Ist aber nicht so einfach, ist ziemlich schwierig. Und was sind jetzt mal abseits von der Technik, was sind da so Hindernisse, vielleicht nur ein, zwei, auch beim Thema Bornholm, die da erst überwunden werden mussten?
Ja, die ganzen Systeme, die wir alle entwickelt haben über die letzten Jahre, sind eben auf Punkt-zu-Punkt-Verbindung ausgerichtet und noch dazu auf nationale. Und bei Bornholm haben wir einerseits die Fragestellung, ja, wer hat denn dann Vorrang, welcher von den Windparks, die vor Bornholm stehen, darf denn zum Beispiel dann nach Deutschland exportieren, wenn ich da mehr Geld verdienen kann als in Dänemark oder umgekehrt? Welche Reihenfolge sollen die denn haben? Das ist kein ganz so einfaches Thema. Bei einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung ist es klar, ich habe nur eine Richtung, an die kann ich verkaufen, ob es mir gefällt oder nicht. Aber bei Bornholm habe ich plötzlich eine Wahlmöglichkeit. Und das muss ich regeln und ich muss faire Regeln haben, dass die Investoren auch wissen, wofür sie ihr Geld herausgeben, dass sie Kunden und Kundinnen im Netz ein faires Angebot bekommen und nicht über den Tisch gezogen werden. Und das muss alles erst neu geschaffen werden. Auch muss erstmal geregelt werden, dass ein Windpark in Deutschland zwar in den Markt einspeist, aber gar nicht in deutschen Gewässern steht. Und die deutschen Regelungen, die zum Beispiel dann den Windpark dagegen geschützt haben, was passiert, wenn die Leitung kaputt ist, dann gibt es eine Kompensation für einen deutschen Windpark. Ja, aber das Gesetz lässt nur die deutsche AWZ als Standort zu. Die dänische AWZ ist da gar nicht geregelt. Das musste erst erweitert werden. Insofern gibt es sogar ein eigenes Gesetz, das jetzt auch noch weiter regelt und die Tür öffnet für auch die in der Nordsee zukünftigen Interkonnektoren in hybrider Bauweise. Aber Bornholm hat dafür ein eigenes Gesetz bekommen, dass wir regeln können, die Windparks können auch kompensiert werden, wenn sie einen Schaden erleiden, weil eine Anbindungsleitung zum Beispiel kaputt gegangen ist oder sogar sabotiert wurde.
Und der Hintergrund, du hast ja schon vorhin gesagt, Anne, wahrscheinlich die deutschen Stromkunden, Kundinnen profitieren wahrscheinlich von solchen Verbindungen preislich mehr.
Das hast du gesagt.
Hab ich gesagt. Ich dachte, du hast bestätigt.
Nee.
Du hast gesagt, vielleicht steigen die so ganz bisschen dann in einigen Ländern. Also es muss auch ein fairer, ich will damit nur sagen, es muss auch ein fairer finanzieller und Interessensausgleich gefunden werden zwischen Ländern, die ganz unterschiedliche Bedingungen haben. Ein Land wie Dänemark wird perspektivisch ein riesengroßes Überangebot an Strom aus Erneuerbaren haben, den sie exportieren wollen. Und Deutschland hat eben einen großen Bedarf an verlässlichen Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für das Gespräch, für diesen fachkundigen Input. Also ich werde immer wieder auf euch zukommen. Da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen zu den verschiedenen Fragestellungen. Und ich würde zum Abschluss noch eine Frage stellen. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere daran, in der allerersten Folge Strom zum Anfassen, das ist jetzt auch schon 2 Jahre her, die war tatsächlich mit dir, Anne-Kathrin. Da ging es um die Göttin Elektra, um Blitze, um Bernstein, elektrische Ladung, um Elektronen und da fiel auch der Begriff Positron. Und im Anschluss gab es eine lebhafte Expertendiskussion, behind the scenes sozusagen, um den Begriff, was ist eigentlich ein Positron. Ich habe es versucht nachzuvollziehen. Ich habe gegoogelt und so, habe das gelesen, aber ehrlicherweise verstanden habe ich nicht. Also, jetzt habt ihr die Chance und du fängst an, Katrin.
Ich fange an, das ist total unfair,
oder
weil
umgekehrt.
Du weißt ganz genau, dass wir einen Physiker am Tisch haben und der Positronen sind praktisch gemacht.
Für den Physiker. Hat jetzt, ich gucke mal auf die Uhr, hat jetzt 1 Minute höchstens, um das Positron zu erklären. Gut. Dann muss er nämlich auch in den nächsten Termin.
Gut, also das Positron ist das Antiteilchen des Elektrons und das Elektron ist ein wichtiger Bestandteil der Materie, aus der wir alle bestehen. Wenn aber Teilchen und Antiteilchen aufeinandertreffen, dann vernichten die sich, zu einem Energieblitz. Und deswegen war ich damals ganz erschrocken, als Anne sagte, wir bestehen aus Elektronen, Positronen und Neutronen. Und ich dachte so, oh, dann werden wir sofort zerstrahlen und uns in unendliche Mengen von Energie verwandeln. Zum Glück passiert das nicht. Das Positron gibt es schon, seit es das Weltall gibt, aber zum Glück in sehr geringen Mengen. Deswegen gibt es ja wenig Strahlung. Wurde theoretisch vorhergesagt von Paul Dirac 1928, 1932 dann zum ersten Mal in der Höhenstrahlung nachgewiesen und von daher heute ein wichtiger Bestandteil für verschiedene physikalische, aber auch medizinische Anwendungen und für Physiker natürlich ein Mecker, für normale Menschen eher, dass hier mein Host gerade auf die Uhr guckt und sagt, ich rede zu lange.
Okay, aber das wäre dann auch das Buch, vielleicht das Buch zum Positron, das du dann mit auf die Plattform nehmen wirst. Hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen, dem Positron?
Was soll ich da jetzt noch sagen? Also wenn der Physiker für uns irdische Menschen sozusagen erklärt hat, was jetzt dieses Positron ist, habe ich da natürlich nichts hinzuzufügen. Für uns als Übertragungsnetzbetreiber sind die Elektronen die wesentlichen Teilchen, ne? Wenn die von A nach B hüpfen, weil sie eben angetrieben werden durch Kräfte, dann ist das, womit wir uns jeden Tag beschäftigen. Ich entschuldige mich nochmal aufrichtig für die physikalische Inkorrektheit in der ersten Folge, aber wir haben sie heute zwei Jahre später ganz offiziell
haben wir es geklärt. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch bei euch beiden. Das war's für heute. Wir hören uns wieder vermutlich in 2 Wochen mit einem ganz anderen Thema. Bis dahin, euer Volker Gustedt.
Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.